Mein Name ist Christian Rauschning. Wir sind mitten in unserer Predigtserie Ein Auftrag für mich, die wir begleitend machen zu den Hauskreisthemen, die es in einigen unserer Hauskreise gibt, wo über 8, 9 Abende miteinander bearbeitet wird, so, was ist denn mein Thema? Wo will Gott mich haben? Wo kann Gott mich auch einsetzen, damit wir zusammen ja diesen Sinn unseres Lebens entdecken und entdecken, wo kommen wir an den Punkt, wo Gott mit uns zusammen in Einklang kommt, wo wir zusammen mit ihm was vorantreiben dürfen, sein Reich bauen dürfen, seine Werte in diese Welt tragen dürfen. Und wir sind hier schon in der Predigtserie, in der vorletzten Predigt. Das heißt, Tipi Schünemann wird nächsten Sonntag da den Knopf dran machen und über den Sweet Spot reden. So, weiß er doch gar nicht, oder? Doch. Über diesen Punkt reden, wo kommt Gottes Auftrag und meine Kompetenzen, was er in mein Leben gebracht hat und was Gemeinde braucht. Wo kommen diese drei Dinge zusammen? Und heute wollen wir drüber reden, über unser Auftrag. Und ich möchte ein bisschen eine Gegenbewegung aufbauen zu dem, was wir so in unserer Gesellschaft in vielen Punkten sehen. Wir haben, glaube ich, fast jeder Predigt in den letzten drei Predigten von dem Missionsauftrag gehört. Von dem großen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, bevor er von dieser Erde gegangen ist. Der steht in Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und wir haben ganz oft jetzt anhand von dem gefragt, so, was ist mein persönlicher Sinn in meinem Leben? Wo ist mein Auftrag? Wo ist mein Part, den ich mitgestalten kann? Wo kann ich als Christ, als Nachfolger von Jesus diesen Auftrag mit in meinem Leben umsetzen? Und oftmals verpassen wir was uns eigentlich schon das zweite Wort in diesem Auftrag hier mitgeben könnte, nämlich da steht geht. Da steht nicht gehe, darum gehe jetzt du los und mach du was und fang du an, meinen Auftrag umzusetzen, sondern geht. Hier wird in Mehrzahl gesprochen und oftmals ist es doch so, dass wir der Meinung sind, dieser Missionsauftrag ist ein individueller Auftrag an mich als Christ. Mein persönlicher Auftrag von Gott, was er mit mir vorhat. Aber was hier steht, ist kein individueller Auftrag, sondern ein kollektiver Auftrag. Hier geht ein Auftrag an uns als Gruppe raus, an uns als Gemeinschaft, an uns als Miteinander, als Leute, die zusammen Jesus nachfolgen. Uns zusammen gibt Gott diesen Auftrag. Und ich möchte die Theorie aufstellen und sie heute auch ein bisschen beleuchten, dass vielleicht manche Probleme, die wir mit diesem Auftrag haben, genau daraus entstehen, dass wir denken, das wäre unser persönlicher Auftrag. Ich und Gott, ich und meine persönliche Berufung, ich und mein Thema, was Gott in mein Leben reinlegt. Manches davon werden wir scheitern und werden wir an Probleme und an Punkte stoßen, wenn wir nicht verstehen, dass Gott uns als Gemeinschaft beauftragt hat, in dem Miteinander. Unsere Welt wird immer egozentrischer, wird immer individueller und jeder will ganz persönlich seinen persönlichen Sinn und Zweck des Lebens haben. Und wir sind keine Kollektivgemeinschaft. Wir sind auch in unserer Gesellschaft kein Kollektiv, dass wir uns als Gruppe verstehen, sondern wir verstehen uns als Individuen. Und da ist auch nichts Schlechtes dran. Aber ab und zu müssen wir darauf achten, dass wir das Ding nicht übertreiben, dass es nicht zu egozentrisch wird, dass es nicht zu viel nur um mich und Gott geht, sondern dass es ab und zu mal Punkte gibt, wo es um uns geht, wo es um Gemeinschaft geht und wo wir merken, in unserem Leben, wir kommen immer wieder an Punkte, wo ich alleine an Grenzen stoße, wo ich alleine nicht mehr klarkomme, sondern wo ich Menschen um mich herum brauche. Wir haben heute Marlene gesegnet und wir segnen ganz absichtlich immer auch Familien. Weil wir wissen, ein Kind allein ist nicht lebensfähig. Es braucht ein Umfeld, es braucht eine Familie. Es braucht Menschen, die das Kind lieb haben, die sie schützen, die bewahren, die erziehen, die helfen, die aufpäppeln, die in Phasen von Krankheit und Rotznasen da sind für dieses Kind, auch wenn es mal nicht schön ist, so auch wenn Härten des Lebens kommen. Und ehrlicherweise, wenn wir erwachsen werden, denken wir manchmal so, jetzt sind wir raus aus dieser Kindheitsphase, wo wir aufgepäppelt werden müssen. Jetzt schaffen wir doch alles alleine. Aber Wenn wir ehrlich sind, merken wir immer wieder, wir brauchen immer noch Umfeld. Wir brauchen immer noch Menschen, die uns bestätigen. Wir brauchen immer noch Liebe. Wir sind immer noch Beziehungsmenschen und sind auf Beziehungen aufgebaut. Und wir brauchen ein Umfeld, wo eine Gesundheit für uns entsteht, wo Menschen für uns da sind, wo wir aber auch für andere Menschen da sind, wo wir nicht bloß ziehen und nehmen und gib mir und alle anderen Menschen müssen meine Bedürfnisse stillen, sondern wo ich auch da bin, um anderen Menschen zu helfen, für sie da zu sein. Und wie das funktionieren kann und funktionieren sollte, das wollen wir uns heute zusammen anhand von diesem Auftrag, den Gott uns gibt, einfach zusammen anschauen. In Lukas 17, Vers 20 und 21 steht: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, wenn es darum geht, zu erleben, wo ich unter euch bin, wo ich erlebbar bin, wo ich erfahrbar bin, wo meine Werte geprägt werden, wo sich dieser Sauerteig, den ich in eure Mitte gelegt habe, wo der sich ausbreitet, das ist nicht hier oder nicht dort, sondern mitten in Gemeinschaft von Christen. Jesus wird erlebbar, wenn wir als Christen zusammenkommen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, wenn wir sagen, wir geben unsere Idee von Individualismus mal ein Stück auf und sagen, ja, wir leben aber auch Gemeinschaft. Wir leben dieses Miteinander. Das Reich Gottes ist Gottes Idee von gelingendem Miteinander in verschiedenen Ebenen. Das Reich Gottes gibt uns Werte und gibt uns Regeln, wie wir menschlich miteinander klarkommen, indem wir uns gegenseitig vergeben, indem wir gegenseitig gucken, dass wir bereinigte Beziehungen haben. Das Reich Gottes gibt uns eine Idee, wie wir mit Gott in Verbindung treten können nach oben, wie wir immer wieder auch mit ihm zusammen so leben können, dass es Gott gefällt und dass wir mit Gott in Kontakt bleiben können, dass wir mit Gott zusammen unterwegs sein können. Und das Reich Gottes ist geprägt vom Charakter Gottes. Wenn Gott selber von sich sagt, dass er Liebe ist, dass er Gnade ist, dass er Barmherzigkeit ist, dass er Gerechtigkeit ist, dass er Sanftmut ist, dann dürfen wir uns davon prägen lassen. Und wenn wir in diesem Reich Gottes leben, dürfen wir genau diese Werte auch hier im Miteinander erleben. Und klar, überall da, wo ich und du zusammenkommen, da bringen wir auch unsere Fehler ein. Da werde ich auch meinen Missmut, meinen Neid, meinen Hass vielleicht an ein paar Stellen, werde ich auch in die Mitte reintragen. Aber wir können lernen, dass im Miteinander, in dieser Gemeinschaftsphasen, die wir haben miteinander, dass da nicht bloß das herrscht, was unser alter Mensch, wie die Bibel das sagt, mit einbringt, sondern wo wir immer wieder auch diese Werte vom Reich Gottes, diese Charakterzüge von Gott miteinander erlebbar sind. Wo wir aneinander lernen, was es bedeutet, barmherzig miteinander umzugehen. Aneinander lernen, was es bedeutet, vergebungsbereit miteinander zu sein. Und dass darin Gott erfahrbar wird. Diese Idee von Beziehung, die ist nicht neu. Und die stammt nicht unbedingt von uns, sondern die stammt von Gott selber. Ich weiß nicht, wir haben auch so eine kleine Hauskreisgruppe. Und als wir das erste Thema gelesen hatten, wir haben bei uns einen in der Gruppe, der nicht christlich sozialisiert ist unbedingt. Und der ist gleich bei der ersten Bibelstelle über was gestolpert, was ich niemals gedacht hätte, worüber man stolpern kann. Und zwar wird da die Schöpfungsgeschichte erzählt. Und diese Schöpfungsgeschichte fing damit an, dass hier in der Mehrzahl steht, nun wollen wir Menschen machen. Und ich habe das einfach so vorgelesen in dem Hauskreisthema, wir haben miteinander drüber gesprochen. Und irgendwann meldet sich der eine und sagt, warum steht denn da wir? Warum spricht denn Gott schon ganz am Anfang der Bibel in Mehrzahl? Was soll denn das? Wer war denn da außer Gott noch? So, und wir kamen drüber ins Thema, dass Gott selber, Gottes Wesen selber Beziehung ist. Dass er selber sich vorstellt und sagt, wir. Da ist eine Mehrzahl, da ist eine Beziehungsebene zwischen Gott, zwischen dem Sohn, zwischen dem Heiligen Geist, da ist ein Miteinander. Da ist schon Beziehung da, bevor es uns Menschen überhaupt gibt. Und seine erste Idee war, die wir von ihm lesen, hey, lass uns noch Menschen machen, die unser Ebenbild entsprechen, mit dem wir noch mehr Beziehung haben können. Gottes Wesen ist Beziehung. Gott ist nicht jemand, der ganz hinten auf dem Thron mit weißem Bart hockt und den Richter spielt und sagt, so à la Cäsar, Daumen hoch, Daumen runter, sondern Gott wollte von Anfang an Beziehung mit dir und mit mir. Das ist Gottes Wesen, das ist sein Charakterzug. Und er ist derjenige, der auf uns als erstes zukommt. Einer der Bibelverse, die man als Rangerleiter auswendig lernt auf dem NTC, ist die Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Gott klopft an deine Herzenstüre und sagt, lass mich doch rein. Lass es doch zu, dass wir zusammen miteinander essen. Lass es doch zu, dass wir zusammen in Gemeinschaft treten. Das ist Gottes Wesen, das ist sein Charakterzug von Anfang an. Seine Idee war nie, ich allein gegen die Menschen oder so, sondern immer im Miteinander. Gott sucht diese Beziehung zu dir. Und wenn du Nachfolge ernst nimmst, dass du sagst, ich möchte Jesus ähnlicher werden, ich möchte in Jesus Nachfolger sein, ich möchte ein Jünger sein, dann kannst du Christentum nicht als Einzelkämpfertum verstehen. Es funktioniert nicht, weil es schon Gottes Wesen nicht entspricht. Gottes Wesen ist zugewandt zu anderen Menschen. Und wenn du merkst, du hast da ein Thema, dann bring das immer wieder Gott. Lass dich da heilen, lass dich da gesund werden. Und wir haben gerade schon drüber geredet, Gottes Auftrag ist Teamwork. Wir lesen dazu in Lukas 10, Vers 1, wie Jesus es gemacht hat. Die Stelle, die fiel letzte Woche, glaube ich, auch schon mal, dass Jesus die 72 Jünger ausgeschickt hat und gesagt hat, jetzt testet ihr das mal, was ich euch alles beigebracht habe. Ihr geht jetzt mal in die Orte, ihr heilt Menschen, ihr betet für sie, ihr bringt ihnen das Evangelium, erzählt ihnen von dem Reich Gottes, das kommt und das anbricht. Und in Lukas 10, Vers 1 steht, danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Warum hat er die nicht alleine geschickt? Wenn er Leute einzeln geschickt hätte, hätte er 72 Ortschaften erreicht. So sind es ein paar weniger, oder? 36, für die rechnen können. Warum? Ich glaube, dass er weiß, wie wir ticken, dass es uns gut tut, wenn wir zu zweit unterwegs sind, dass es uns gut tut, wenn wir nicht alleine diesem Auftrag nachgehen müssen. Und selbst Paulus, der große Völkerapostel, der das Evangelium wahrscheinlich bis nach Rom oder bis nach Spanien gebracht hat, da ist man sich so kirchgeschichtlich nicht ganz so sicher, selbst der ist nicht allein gegangen. Wir haben zwei Geschichten von ihm, von der ersten und zweiten Missionsreise. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, Vers 2 bis 5. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiteren Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. Selbst Paulus geht nicht alleine los. Selbst Paulus, der so viele Gemeinden dann gründet, der so viele Menschen erreicht, der an so vielen Stellen das Christentum vorangetrieben hat, in diesem ganzen kleinen asiatischen Raum, in dem fast kompletten römischen Reich, selbst der geht nicht allein los. Und geneigte Bibelleser wissen, dass es dann irgendwann mal einen Streit gab. Und von dem will ich euch auch vorlesen, weil das auch so typisch Bibel ist, dass er uns nicht verheimlicht, dass in diesem Miteinander, in diesem Teamwork, es nicht immer wieder auch mal knackst und kracht. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 40. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien in Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu so einer heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter. Nachdem ihm die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Selbst als es in dieser Beziehung zwischen Paulus und Barnabas so gekracht hat, dass sie sich getrennt haben, gehen beide nicht alleine. Selbst jetzt, wo man denkt, och, jetzt haben sie ja schlechte Erfahrungen mit Teamwork gemacht, es hat geknallt zwischen Menschen, menschliche Verletzungen sind da, ich bin enttäuscht, das funktioniert nicht und der hat den Auftrag nicht erfüllt und der will jetzt jemand mitnehmen, der noch schlechter war. Also man hat ja so Gründe, warum man sich nicht mehr auf Menschen einlässt, gell? Und die hab ich und die hab du auch. Auch wir haben unsere Erfahrungen gemacht, wo wir uns von Leuten abwenden. Aber selbst das lässt den Paulus und den Barnabas weiter an diesem Prinzip festhalten und sagen, ich gehe nicht allein. Wenn ich mich auf Gottes Auftrag einlasse, dann mache ich es nur zusammen. Paulus wählt sich Silas aus, Barnabas geht mit Johannes Markus zusammen. Und ich glaube, daraus können wir schon was mitnehmen. Ich glaube, wir können daraus mitnehmen, dass wenn selbst Jesus seine Jünger nicht alleine schickt und selbst Leute, die von Jesus persönlich gecoacht wurden, die sind nicht fit genug, um alleine in so eine Stadt zu gehen, in diese 72 Städte und da Leute das Evangelium zu bringen. Die haben den besten Coach und Meister gehabt, den es gibt auf dieser Erde. Und trotzdem haben sie es nicht allein gemacht. Sie haben es zu zweit gemacht. Und jemand wie ein Paulus und ein Barnabas, die das Evangelium über so weite Landstriche verbreitet haben, selbst die haben es nicht allein gemacht. Und selbst als es Streit gab, und selbst als es nicht mehr funktioniert hat in dem Team, sind sie nicht allein gegangen, sondern haben sich jemand Zweites gesucht und sind mit dem zu zweit gegangen. Ich glaube, das darf schon reden zu uns. Und ich möchte dir einfach sagen, mach du auch ernst, wenn es darum geht, dass du nichts alleine machen solltest. Ich glaube zutiefst, dass Gemeinde daraus funktioniert, dass wir Dinge gemeinsam tun. Und wenn du einen Dienst hast, den du alleine für dich machst, dann überleg dir doch mal, ob du eine Möglichkeit findest, jemanden zu finden, der mit dir zusammen unterwegs ist. Einfach, weil es dir gut tut und weil es dem anderen gut tut. Das ist übrigens auch ein Wachstumsprinzip, gell? Such dir jemand Jüngeres, den du mit reinnimmst in die Aufgabe, die du gerade machst. Lern du jemand ein in die Kompetenzen, die du vielleicht schon entwickelt hast über die letzten Jahre hier. Und mach dich ersetzlich. So haben wir es bei Range schon immer gelernt. Mach dich ersetzlich als Teamleiter. Führ einen jungen Leiter so weit ran, dass der dein Team leiten kann. Und zack, hast du zwei Teamleiter. Du kannst viel mehr Kinder erreichen, wenn du den anderen ausgebildet hast. Das ist unser Prinzip in der Gemeinde, wie wir auch wachsen können, wie wir uns auch wünschen, dass Generationen miteinander funktionieren. Wir hatten vor kurzem hier Teamleiter und wir haben darüber geredet, was uns wichtig ist im Miteinander. Und einer der Punkte, der da immer wieder genannt wurde, war, dass es sowas wie Mentorenschaft über die Generationen gibt. Dass ältere Leute jüngere Leute an die Hand nehmen, in ganz praktischen Dingen, in Gemeindedingen, im Auftrag Gottes. Und dass man miteinander unterwegs ist, voneinander lernen kann und dadurch aber auch die Möglichkeit schafft, dass wir noch viel, viel mehr Menschen hier mit dem Evangelium erreichen können. Hey, wenn wir jetzt gerade 15 oder 20 Hauskreisleiter haben, dann ist das schön. Aber wenn jeder von euch sich einen Co-Leiter an die Hand nehmen würde und es sich zum Ziel setzt, in 2 Jahren, ist dieser Co-Leiter so fit, dass er deinen Hauskreis leitet und du einen neuen Hauskreis aufmachen könntest, hätten wir in 2 Jahren doppelt so viele Möglichkeiten, wo Menschen eine offene Türe haben, um mit dem Evangelium in Kontakt zu kommen. Spannendes Wachstumsprinzip, oder? Ich möchte dir nochmal sagen, wenn du was alleine machst hier in der Gemeinde, dann guck doch mal, ob du nicht jemanden findest, der Lust hat, das mit dir zusammen zu machen. Ob du jemanden motivieren kannst an deine Seite, jemanden, den du mit reinnehmen kannst. Mach's für dich, weil es dir gut tut, Dinge nicht allein zu machen. Meine Erfahrung ist, überall da, wo ich Dinge alleine mache, bin ich über kurz oder lang gefrustet. Über kurz oder lang kommt so ein Motivationstief. Und dann brauche ich Menschen um mich rum, die mir Mut machen. Dann brauche ich Menschen um mich rum, die mir mal auf die Schulter klopfen, die mir mal helfen, die mich mal durchtragen, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Und ich merke aber auch, dass hier genügend Leute sind, die ab und zu das von mir brauchen, dass ich ihnen auf die Schulter klopfe, sie mal nett anlächeln, ihnen sagt, wie wertvoll ihr Dienst heute war und sie ihnen Mut macht und ihnen sagt, hey, gut, dass ihr da mit uns unterwegs seid. Eigentlich könnte ich hier schon einen Punkt hinmachen an die Predigt, aber ich möchte noch einen letzten Part machen. Nämlich das, dass es selbst zwischen Paulus und Barnabas geknackst hat, zeigt uns, wie umkämpft Teamwork ist. Wie umkämpft es ist, dass wir als Menschen miteinander unterwegs sind. Ich habe vorher schon gesagt, überall da, wo ich und du unterwegs sind, da wird es kein perfektes Team geben, weil wir beide jeweils Dinge reinbringen, wo es menschelt, wo es komisch wird, wo wir komische Dinge in unserem Leben haben, wo wir mal einen blöden Spruch bringen, wo wir mal verletzend sind, wo wir mal Dinge reintragen. ja, wo das Ganze immer wieder am Knacksen ist. Und es gibt so ein paar Themen, wo ich einfach mit euch nochmal durchgehen will, wie kann Team in der Gemeinde auch funktionieren. Und der eine Punkt ist, glaube ich, und der wichtigste Punkt ist, dass wir Einheit waren. In Philipper 2, Vers 2 bis 5 steht, nun macht meine Freude vollkommen, haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das ganze gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das ist die Ansage Gottes, wie es funktionieren kann miteinander. Wenn ich nicht auf meinem Recht bestehe, wenn ich sage, nee, ich gebe meine Rechthaberei auf. Ich bin bereit, den anderen höher zu sehen als mich selber. Es wird immer dann problematisch, wenn ich abschätzig auf mein Gegenüber gucke. Es wird immer dann problematisch, wenn ich der Meinung bin, ich habe es doch mehr verstanden als der. Immer dann wird es anfangen zu knacken. Immer dann wird es anfangen, schwierig im Miteinander zu sein. Ein zweiter Punkt ist Vergebungsbereitschaft. Epheser 4, Vers 32, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Dieser letzte Nebensatz ist so wichtig. Wir vergeben nicht, weil wir ganz Zeit uns zum Diener von allen machen und wir uns immer buckeln müssen vor den anderen, wir immer unser Recht aufgeben und wir so klein und so schlecht und uns immer so niedrig machen. Das ist nicht der Punkt, weshalb wir uns gegenseitig vergeben können. Wir können uns vergeben, weil uns selber vergeben wurde. Wir können vergeben, weil Jesus uns so viel Schuld und Last an das Kreuz getragen hat und für uns gestorben ist und gesagt hat, ich nehme all den Mist, den du jemals veranstaltet hast, ich nehme den ans Kreuz, ich sterbe dafür. Und deshalb haben wir ein Riesengeschenk von Freiheit bekommen. Und aus dieser Haltung von Freiheit und Beschenktsein, aus dieser Haltung heraus, kann ich meinem Gegenüber vergeben. Nicht, weil ich immer der Niedrigste sein muss und nicht, weil ich meine Minderwertigkeit hier als Christ auslebe. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich bin beschenkt, ich bin befreit von Schuld und von Last und deshalb kann ich anderen auch Vergebung aussprechen. Hey, Gott hat mir so viel vergeben, wie kann ich das bisschen, was mir der andere antut, nicht auch vergeben? Wie kann ich das nicht zurückgeben und sagen, hey, ist okay. Ich vergebe dir, dass du mich verletzt hast. Ich vergebe dir, wo du mich ungerecht behandelt hast. Ich vergebe dir, wo du böse zu mir warst. Das ist nur eine Haltung von, ich weiß, wie viel ich geschenkt bekommen habe und ich weiß, wie viel Schlechtes in meinem Leben war, bevor Jesus reinkam. Und deshalb kann ich vergeben. Und trotzdem ist der dritte Punkt dienende Haltung. Markus 10, 43 bis 45, bei euch ist es nicht so. Also die Diskussion davor war, wer ist der Größte? Wer kann am meisten angeben? Wer wird mal links oder rechts neben Jesus hocken? Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, der soll dem anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst und allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus bezeichnet sich hier als Menschensohn. Ein Begriff, der im Judentum ganz gebräuchlich war. Und er sagt, ich bin doch auch nicht gekommen, um hier als Herrscher und König aufzutreten. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Er gibt uns ein Beispiel daran, dass er anderen Menschen die Füße gewaschen hat. Er gibt uns ein Beispiel daran, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Er sagt, hey, das ist die Richtung, wie ihr miteinander umgehen sollt. Wie ihr den anderen schätzen sollt. Hey, wo kann ich dem anderen dienen? Wo kann ich für den anderen da sein? Ich habe das in den letzten Jahren ein paar Mal schon gesagt. Spannenderweise ist auch die Psychologie und die Forschung mittlerweile so weit, dass sie erkannt hat, das größte Glück empfinde ich nicht dann, wenn ich alles habe, was ich gerne hätte, sondern das größte Glück empfinde ich, wenn ich was tun kann, damit andere Menschen um mich glücklich werden. Wenn ich Glück weitergebe, das ist ein höheres Glücksgefühl für mich, als wenn ich selber all meine Bedürfnisse gestillt habe. Wir merken immer mehr, wenn das eine Bedürfnis gestillt wird, kommt das nächste hoch. Wenn ich endlich das eine schnelle Auto habe, dann gibt's immer einen Nachbarn, der ein schnelleres Auto hat. Mindestens meistens. So, und das ist kaum stillbar. Aber wie schön ist es, wenn andere Menschen Glück empfinden um mich herum, weil ich ihnen was Gutes getan habe. Wie schön ist es, mit anderen sich mitzufreuen, die was Schönes geschenkt bekommen haben, denen ich was Gutes getan habe. Das ist ein Glück, das deutlich höher ist als das Glück, das meine Bedürfnisse stillt. Und ein letzter Punkt, der mir wichtig ist. Ich glaube, Teamwork gelingt dann, wenn wir als Gemeinde eine gemeinsame Ausrichtung haben. Wenn wir uns gemeinsam darauf besinnen, warum wir hier zusammen sind. Und wir sind hier zusammen, weil wir alle zusammen Jesus-Nachfolger sind. Weil wir alle zusammen sagen, wir haben ein Vorbild und dem gehen wir hinterher. Und wenn wir merken, es knackst in den Teams, in den Beziehungen, dann können wir uns immer noch darauf berufen, es gibt einen, der in uns allen gleich ist, das ist Jesus. Es gibt eine Mitte, wo wir uns treffen, wo wir einen gemeinsamen Punkt haben, ein gemeinsames Herz haben. Und das ist, wir wollen alle Jesus nachfolgen. Wir wollen alle, dass sein Reich hier gebaut wird. Und da können Charaktere noch so unterschiedlich sein und noch so schwierig sein, aber diese Mitte haben wir. Und ich glaube, deshalb ist es immer wieder wichtig, auch als Gemeinde und als Gemeinschaft sich darauf zu besinnen, was ist unser gemeinsamer Auftrag? Was haben wir gemeinsam vor? Wo hat Gott uns auch gemeinsam gerufen? Und wir haben das ausgedrückt in diesem Herz der Skala. Wir wollen, dass Menschen hier in der Skala Liebe, Heimat und Sinn finden. Das ist unser Herzensanliegen. Und das ist diese Mitte, wo wir uns immer wieder treffen, wo wir sagen, da sind wir gemeinsam unterwegs. Und von welcher Richtung du das gestaltest, ob du jetzt jemand bist, der gerne ein Mittagessen kocht, damit Menschen sich hier wohlfühlen und Heimat finden, oder du jemand bist, der hier von der Bühne gerne predigt, damit Menschen Sinn finden, oder du eher der Beter bist, der für Menschen betet, dass sie endlich mit der Liebe Gottes in Berührung kommen, ist völlig egal, was du einbringen kannst in diese Gemeinschaft. Es geht aber darum, dass wir uns hier in dieser Mitte, in dieser Vision treffen, in diesem Ziel, in diesem, was Jesus in unser Leben hineingelegt hat und wo er uns mit reingenommen hat. Das hilft uns manchmal, dass wir uns nicht auf die Ränder besinnen. Wir können uns hier als Gemeinde trefflich streiten über ganz, ganz viele Punkte. Wir hatten gerade eine Bundestagswahl. Was glaubt ihr, über was wir alles streiten könnten hier, was Parteienpolitik angeht? Da schaffen wir so ziemlich alle Meinungen hier im Raum, glaube ich, zu haben, die es so deutschlandweit auch gibt. Aber hey, wenn wir uns auf das Ziel und auf die Mitte besinnen, wenn wir sagen, Jesus ist unser Mittelpunkt und hier haben wir einen gemeinsamen Auftrag, dann halten wir es auch aus, dass es unterschiedliche Ränder in dieser Gemeinde gibt und dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und dass wir diese Mitte immer wieder auch drum kämpfen, zu sagen, was ist noch unsere Mitte? Was ist, was uns wichtig ist? Was geben wir nicht auf? Das ist mega wichtig. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass es immer auch noch jemand anderes gibt, links und rechts von mir, die vielleicht anders glauben, anders denken, aber trotzdem immer wieder zu gucken, hey, treffen wir uns bei Jesus, dann sind wir Geschwister und dann können wir auch miteinander unterwegs sein. Das ist mir wichtig. Ich möchte enden mit der Predigt mit drei Gedanken. Allein oder Team ist mein erster Gedanke an dich. Merkst du, du bist allein unterwegs in deinem Auftrag in der Gemeinde, dann würde ich dich bitten, ändere was dran. Es entspricht weder Gottes Wesen, noch seinem Auftrag, noch dem, dass es dir gut tut, wenn du alleine unterwegs bist. Such dir Menschen, die mit dir zusammen Dinge machen im Reich Gottes. Und wo kann Jesus vielleicht auch deine Einstellung zu anderen ändern? Wo hast du so ein Erlebnis wie Paulus und Barnabas, wo es geknackst hat zwischen Menschen hier und der Gemeinde? Wo sind Verletzungen da, die dazu geführt haben, dass du dich zurückgezogen hast? Wo gibt's vielleicht Punkte, wo du gesagt hast, nö, die Menschen lasse ich nimmer an mich ran, ich mache es jetzt lieber alleine? Ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo Gott was ansprechen darf in deinem Leben und wo er Heilung schenken darf. Und die Einladung, dass du hier jede Woche Möglichkeiten hast, einen Hauskreis zu besuchen, zu jemand ins Wohnzimmer zu sitzen, anfangen, Gemeinschaft zu bauen, diese Angebote sind da. Aber du musst sie aktiv angehen. Da wird niemand dich dazu zwingen. Wir werden dich nur einladen. Und das ungefähr jeden Sonntag jetzt. So, aber ich möchte dich einladen, geh dem entgegen. Fang an, wieder in Beziehung zu kommen. Und fang an, diese Punkte, wo du verletzt worden bist, zu bereinigen. Weil die verletzen nicht den anderen, der dich verletzt hat. Vielleicht auch. aber sie verletzen vor allem dich und deine Beziehungsfähigkeit. Und guck, dass du da in eine Heilung reinkommst. Und wenn es um diesen gemeinsamen Auftrag geht, wir haben die ganzen letzten Wochen drüber geredet, wo kannst du dich einbringen in diesen gemeinsamen Auftrag? Wo ist dein Part, dass Menschen hier Liebe, Sinn und Heimat finden in dieser Gemeinde? Wo kannst du dich aktiv mit einbringen? Wo kannst du aktiv dafür sorgen, dass Menschen das hier erleben? Ich möchte dich einladen, dass du über diese drei Fragen Gedanken machst. Und ich bitte euch als Lobpreisteam, dass ihr nach vorne kommt. Und wenn ihr wollt, dann steht jetzt mit mir auf. Ich würde gern einfach noch 20 Sekunden im Stehen, leise sein, wo ihr nochmal diese drei Fragen mit Gott besprecht. Ich will uns noch segnen und dann starten wir gleich in die Lobpreiszeit. Herr Jesus, ich möchte dir sagen, dass ich echt dankbar bin, dass das Reich Gottes mehr ist als nur ich und du. Danke, dass du mir Brüder und Schwestern an die Seite gestellt hast, um diesen Auftrag gemeinsam zu erfüllen. Und Herr, ich bete, dass wir das heute nochmal neu wertschätzen, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Und dass wir auch neu diese Kontakte zu unseren Christen um uns rum, zu Menschen um uns rum, die mit uns die gleiche Vision, den gleichen Jesus teilen, dass wir das neu suchen, uns neu auch da reingeben. Herr Jesus, es tut mir leid, wo ich durch meine Rechthaberei, durch meine Art und Weise Menschen um mich herum vergrault habe. Und ich bete darum, dass wir immer wieder lernen, miteinander in einer dienenden, vergebungsbereiten Art und Weise die Einheit zu suchen hier unter uns. Herr, dass wir andere höher achten als uns selber. Dass wir das wertschätzen, was wir haben im Gegenüber. Herr Jesus, ich bete, dass das uns als Gemeinde ausmacht. Und dass das auch schon diese erste Art von Liebe ist, die durch dieses Zentrum spürbar ist zu Menschen, die uns besuchen. Jesus, danke, dass du uns beauftragt hast und dass du uns mit deinem Charakter und deinem Wesen schon vorgemacht hast, wie wir miteinander unterwegs sein sollen. Und wir beten, dass wir da Schritte gehen dürfen. Ich bete, dass du mit mir Schritte gehst und dass ich mich da mehr und mehr Teamfähigkeit entwickle in meinem Leben, Herr. Dass ich schneller bereit bin, anderen zu vergeben. Dass ich schneller bereit bin, meine Rechthaberei aufzugeben. Ich bete, dass wir da als Gemeinde ein echter Gegenpol zu einer immer mehr individualistischeren Gesellschaft sind. Und dass wir da was leben können, wo wir einen Trend auch entgegensetzen, was uns als Menschen einfach nicht gut tut. Ich bitte dich, dass du heute zu unseren Herzen redest und dass du jetzt in den nächsten drei Liedern wirklich hineinsprichst durch einen guten Heiligen Geist, wo du uns Themen zeigst, die heil werden dürfen, die gesund werden dürfen und wo wir uns einbringen können, Herr. Darum bitte ich dich jetzt in deinem Namen. Amen.